3. Mose, Kapitel 19. Ich lese die Verse 1 bis 3, 13 bis 18 und 33 bis 34 nach der Luther-Übersetzung 2017. Überschrieben von der Heiligung des Lebens. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott.
Ich bete. Du guter Gott, dein Wort kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Und doch wollen wir dir danken dafür, weil Herausforderungen unser Leben ja auch in guter Weise voranbringen und verändern können. Und so wollen wir jetzt hören auf dich und dein Reden, wollen dich bitten, dass du uns mit wachem Verstand und offenem Herzen dein Reden an uns hören. Jeder für sich das, was du ihm, was du ihr zu sagen hast. Danke, dass wir dich bitten dürfen, dass dein guter Geist uns dazu hilft. Amen. Liebe Heilige. Manche schmunzeln, andere gucken ein wenig erstaunt aus der Wäsche. Ich habe nicht gesagt, liebe seltsame Heilige. Das ist ein Unterschied. Am vergangenen Donnerstag habe ich in der Bibelstunde im Restaurant die Teilnehmenden gefragt, ob sie Heilige sind. Und manche haben die Frage gar nicht so richtig verstanden, glaube ich. Und andere haben eher so zaghaft mit dem Kopf geschüttelt. Heilig, bei heilig denken wir ja vielleicht auch eher so an eben seltsame Heilige. Also durchaus fromme Menschen, aber doch irgendwie auch etwas merkwürdig, weltfremd, abgehoben, so in höheren Sphären schwebend, vergeistigt. Und so wollen wir eigentlich nicht sein. Oder wir können es uns auch gar nicht leisten, weil wir uns doch durchs Leben schlagen müssen mit allen seinen Niederungen und Unbillen. Doch Altes und Neues Testament sind sich in ihrer Aussage sehr einig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. So sollte es damals Mose dem Volk Israel, den Israeliten, sagen. Jeder also aus diesem Volk sollte und soll heilig sein. Und wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. So schreibt es der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, gerichtet an alle Christen. Und Paulus beginnt seinen Brief an die Gemeinde in Philippi und genau eben dieser Anrede an alle Heiligen in Christus Jesus. Also alle, die sich Christen nennen, sind Heilige durch Christus, wie die Israeliten durch Gott. Dazu gibt es eine schöne Geschichte, die das gut illustriert. Kinder sind ja manchmal die besseren Philosophen. So sollte ein Kind einmal erklären, was ein Heiliger ist. Aber es hatte irgendwie noch nicht Berührung bekommen mit Heiligen. Und so hat es im Moment überlegt. Und da gab es etwas, was es immer wieder und wieder bewunderte, nämlich die sonnendurchfluteten heiligen Gestalten auf den bunten Glasfenstern der Kirche. Und so antwortete es, ein Heiliger ist ein Mensch, durch den das Licht scheint. Und wir denken zu Recht an Jesus und an seinen Satz, ich bin das Licht der Welt. Gott setzt den Maßstab. In diesem Kapitel 3. Mose 19 heißt es 16 Mal, ich bin der Herr. So stark in der Redundanz, dass Buber in seiner Übersetzung nur noch hingeschrieben hat, ich. Immer wenn da steht, ich bin der Herr, steht nur noch ich bei ihm. Im Hebräischen steht da nämlich, wo Luther hier mit Herr übersetzt, das sogenannte Tetragramm, der Gottesname, mit dem sich Gott dem Mose am brennenden Dornbusch vorgestellt hat. Jahweh. Ich bin der Ich Bin. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der, der vor allen Zeiten war, der heute ist und der auch immer derselbe sein wird. Und doch immer in Bewegung, immer an unserer Seite, immer für uns da. Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, so wird auch Jesus Christus genannt. Und auch er erhält diese Anrede, Herr, Kyrios, so wie man in Rom den Kaiser anredete, so redeten die Christen von Anfang an ihren Meister und Heiland an Herr. Er hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt, das Brot des Lebens, der gute Hirte. Er, unser Herr Jesus Christus, ruft uns in die Nachfolge. Wer sich zu ihm hält, sich auf diese Nachfolge einlässt, sich auf ihn beruft und ihm vertraut, den, die nennt er heilig. Weil sie zu ihm gehört. Weil sein Licht durch ihn, durch sie hindurch scheint, scheinen soll, scheinen kann. Durch dich und mich also scheint das Licht dieses lebendigen Herrn. Weil Gott oder wie Gott sich das Leben gedacht hat, das sollte und soll in seinem Volk gelebt werden. Wie Christus das gelebt hat, uns vorgelebt und auch gepredigt hat, das soll und kann von seiner Kirche, von seinen Christinnen und Christen, von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern gelebt werden. Nicht abgehoben, nicht weltfremd, sondern mit beiden Beinen fest auf dieser Erde. Doch durchschienen eben von seinem Licht, begeistert, angesteckt von seiner Art zu leben und zu denken. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Wie wir leben, im praktischen, alltäglichen Lebensvollzug, das kommt aus unserer inneren Peilung. Das rührt her von den inneren Überzeugungen, unserer Moral, dem Maßstab, von dem wir überzeugt sind und uns leiten lassen wollen. Zweimal heißt es in unserem Predigttext, Liebe, Pünktchen, 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 wie dich selbst. Die Liebe ist das Grundmotiv, wie wir Menschen leben sollen, leben können. Weil wir einen Gott haben, der uns zuerst geliebt hat und der uns liebt. Immer liebt, ganz gleich, ob wir ihn zurücklieben oder auch vielleicht nicht. Ganz gleich, ob wir uns bemühen, heilig zu sein wie er oder eben vielleicht auch nicht. Dieser Gott, der uns das in Jesus Christus vorgelebt hat und da seine Liebe offenbart hat. Schon hier im 19. Kapitel des Buchs Levitikus wird deutlich, die Liebe steht im Zentrum. Alle anderen Gebote, die das Zusammenleben der Menschen regeln, sollen sie machen die Liebe konkret. Denn die Liebe, wie Gott sie versteht, ist keine Gefühlsduselei. Es geht da nicht um die romantische Liebe, das Gefühl, das uns so bestimmt, sondern sie kann wohl am ehesten mit Respekt übersetzt oder übertragen werden. Respekt, Achtung und Wertschätzung. Wörtlich übersetzt heißt es hier im Hebräischen, dann also aus dem Hebräischen auch, liebe deinen Nächsten dir gleich. Also liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Du und er. Wir alle sind gleichermaßen Geschöpfe Gottes. Keiner ist mehr wert, keiner hat mehr Würde. Und unsere Würde, sie kann uns niemand nehmen, auch wenn es immer wieder versucht wird und wenn immer wieder Menschen mit anderen Menschen würdelos umgehen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes unserer Bundesrepublik Deutschland haben das kapiert und daraus knapp und klar die Formulierung gemacht, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil sie darin ruht, dass Gott uns diese Würde zueignet. Diesen Respekt, diese Achtung und Wertschätzung zu leben, diese Aufgabe beginnt da, so können wir hier nachvollziehen im Text aus dem dritten Buch Mose, wo Menschen einander sehr nahe sind, in der Familie. Vater und Mutter haben vor allem diese Aufgabe, diese Haltung an ihre Kinder zu vermitteln, sie ihnen vorzuleben, ihren Kindern auch so zu begegnen, ihnen damit Raum zu schaffen, damit sie sich entwickeln können. Am Anfang sind die Kinder ganz ausgerichtet auf die Eltern. Wer Kinder hat, der kann sich da garantiert noch daran erinnern, dass die Kinder ein grenzenloses Vertrauen zu den Eltern haben. Mama oder Papa kann alles. Er ist ein Held, sie ist eine Heldin. Doch im Laufe der Zeit merken die Kinder, dass auch die Eltern Grenzen haben und Schwächen. Bis sie dann als Teenager sagen, wie meine Eltern will ich nicht leben. Die sind voll peinlich. Ja, und im weiteren Verlauf wollen sie natürlich dann auch ihre Kinder nicht erziehen, wie ihre Eltern sie erzogen haben. Ganz anders wollen wir das machen. Ich denke, wir wissen, wie es weitergeht. Denn das haben wir alle selbst ja auch durchlaufen. Jahrzehnte später entdecken sie, dass sie in vielen so denken und auch so leben wie die Eltern. Und auch die Kinder in vielem sehr ähnlich erzogen haben. Ich entdecke in meinen erwachsenen Kindern manches von mir wieder. Und damit meine ich jetzt nicht das, was da genetisch rüberkommt. Meine Frau wird jetzt sagen, das arme Kind, das die dicke Knollennase von dir geerbt hat. Sondern eher, was ich vorgelebt habe. Und ich habe Respekt, große Wertschätzung vor meinen Töchtern. Und ich bin erstaunt, dass sie trotz meiner Erziehung und meinem Vorbild so großartige Menschen geworden sind. Natürlich sehe ich auch Schwächen. Und natürlich gibt es auch Punkte in ihrem Leben, wo ich sagen würde, das wünschte ich mir, das machten sie anders. Doch es gehört zur Liebe, es gehört zur Achtung vor dem anderen, ihm das zuzugestehen. Ihm zuzutrauen, dass er den besten Weg für sich sucht. Ich traue meinen Töchtern zu, dass sie wissen, wo es für sie lang geht. Und es ihnen auch zuzubilligen, dass sie Fehler machen dürfen. Denn das gilt ja umgekehrt genauso. Familie ist also der Ort, an dem wir Liebe, Respekt und Wertschätzung gegeneinander und auch gegenüber uns selbst einüben können. Denn nirgends sonst kennen wir den anderen so gut wie in Familie. Und damit eben auch nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen und die Schrullen und die manchmal vielleicht etwas merkwürdigen Seiten. Liebe ist nie eine Einbahnstraße. Liebe zielt immer darauf, erwidert zu werden. Die romantisch-erotische Liebe genauso wie der Respekt, den wir füreinander haben. Der Respekt des anderen mir gegenüber ruft bei mir genau das wieder ab, dass auch ich wieder neu darin bestärkt werde, dem anderen mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wo diese Gegensätzlichkeit brüchig wird, da nimmt die Liebe untereinander ab. Ich glaube, wir haben es in den letzten 20, 30 Jahren in unserer Gesellschaft alle gespürt und sehen es immer wieder neu, auch an verschiedensten Stellen, wie der Respekt vor dem anderen sehr brüchig geworden ist. Und das hängt ganz gewiss auch daran, dass uns in unserem Volk der Gottesbezug zunehmend verloren gegangen ist. Albert Camus, französischer Philosoph, Schriftsteller und Atheist, er hat geschrieben, kann man ohne Gott ein Heiliger sein? Das ist das einzige wirkliche Problem, das ich heute kenne. Kann man ohne Gott ein Heiliger sein? Camus, so scheint es, hatte seine Zweifel daran. Und eben deshalb auch die Forderung im Alten und im Neuen Testament, sich davon nicht abbringen zu lassen, nicht auszusteigen und nicht mehr mitzumachen bei dem, was uns dort zugemutet und wozu wir herausgefordert sind. Wo Menschen nicht mitmachen und aussteigen, weil sie es vielleicht nicht gelernt haben, sie die Vorbilder nicht hatten. Ja. Aber auch da, wo sie da waren und sie trotzdem aussteigen, wir sollen es nicht tun, wir sollen dranbleiben. Und deshalb in unserem Predigttext und auch an vielen anderen Stellen immer wieder diese Erinnerung. Ich bin der Herr. Lebt nach meinem Maßstab, damit euer Leben gelingt. Und so soll und kann die Liebe Kreise ziehen. Über unsere Familie und über die engeren Beziehungen hinaus. Der Nächste, das ist eben auch der Arbeitskollege, die Nachbarin, der Fahrer im anderen PKW, der Geschäftspartner wie der Konkurrent, die Bundeskanzlerin wie der WC-Mann in der Raststätte. Und ja, auch der von mir keinen Respekt zeigt, ist mein Nächster, dem ich Respekt zollen soll, dem ich dennoch mit Achtung begegnen kann, freundlich und bestimmt, aber auch dann sagen kann, dass ich mich von ihm nicht respektvoll behandelt fühle. Und liebe Schwestern und Brüder, das fängt im Kopf an. Ich habe das gerade selbst wieder erlebt. Mir ist in diesen Tagen jemand sehr unverschämt begegnet. Und ich hatte natürlich im ersten Moment so richtig Lust, dem anderen mal zu sagen, wo der Hammer hängt, wie man so schön sagt. Ja, vielleicht ihm sogar mit Gericht zu drohen. Doch dann kam mir aufgrund der Predigtvorbereitung dieser Satz in die Quere. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Und so habe ich versucht, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen und habe zumindest eine Ahnung bekommen von dem, was bei diesem, ja, ganz ohne Frage unverschämten Verhalten dahinter steckt. Und dann konnte ich zu ihr hingehen, respektvoll und eben auch sehr freundlich, aber auch sehr klar sagen, dass dieses Verhalten mir gegenüber unverschämt gewesen ist und habe Entschuldigung gefunden. Wie denken wir also übereinander? Auch in der Gemeinde. Auch da habe ich das leider immer wieder erleben müssen, dass Aussagen fallen wie, ach, das ist doch ein Chaot. Oder, mit der kannst du nichts anfangen, die kriegt nichts auf die Kette. Oder gar, das ist vielleicht ein Idiot. Wenn wir so denken, bleibt die Achtung vor dem anderen auf der Strecke. Liebe entdecke ich zumindest in solchen Sätzen nicht. Gottes Maßstab ist da ein anderer. Ansonsten, Hand aufs Herz, hätte er uns doch schon längst aufgegeben, oder? Nein, er handelt an uns nicht willkürlich, sondern höchst verlässlich. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. So können wir es im Neuen Testament an einer Stelle lesen. Er ist heilig, auch wenn es mit unserer Heiligkeit manchmal nicht so weit her ist. Und er hält uns einen Spiegel vor und lädt uns ein, unsere Sinne, unser Denken Schritt für Schritt ändern zu lassen. Und uns seinen Maßstab immer mehr ins Herz rutschen zu lassen, ihn immer mehr zu verinnerlichen und nach ihm zu leben. Und so kann es und soll es uns dann auch gelingen, auch dem uns völlig Fremden, den völlig Fremden zu lieben. Liebe deinen Nächsten heißt eben konkret auch, liebe den Fremden, der bei dir Schutz sucht, der frei sein möchte, so wie du frei bist in deinem Land, frei sein darfst, kannst, und der eine Perspektive für sein Leben möchte, so wie du ja auch hier eine Perspektive für dein Leben hast finden können. Ja, und auch Jesu Zuspitzung des Liebesgebotes ist tatsächlich hier in diesen alttestamentlichen Sätzen damit schon angelegt. Liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Wenn nicht wir Christinnen und Christen den Teufelskreis der Vergeltung durchbrechen, wer denn bitteschön sonst? Erinnern wir uns zuerst auch selbst und dann auch unsere Mitmenschen daran, dass viele von uns oder unsere Eltern zumindest doch auch Flüchtlinge waren. Und wir darauf angewiesen wurden, dass uns Raum gegeben wird. Wie viele Menschen wir tatsächlich dann hier bei uns im Land unterbringen und integrieren können, das ist eine politische Frage, die man mit diesem biblischen Gebot nicht einfach so plakativ niederwalzen und beantworten kann. Das wäre ein Missverständnis. Es muss sehr wohl natürlich geguckt werden, was geht und wie es gehen kann. Aber die Grundrichtung wird durch das Evangelium vorgegeben. Wir sollen mit jedem Menschen, den wir vor uns haben, freundlich und respektvoll umgehen. Denn Gott ist heilig und ihm ist jeder Mensch heilig. Und Jesus hat sich ja gerade auch mit dem Fremden identifiziert. Ich bin ein Fremder gewesen, hat er gesagt in einer Gleichnisgeschichte, und ihr habt mich aufgenommen. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Nachzulesen, Matthäus 25. Und ein kleineres Aspekt noch zum Schluss. Du sollst Tauben nicht mit Worten schaden. Du sollst Blinden keine Hindernisse in den Weg legen. Also schon damals, ich finde das grandios, schon damals hat Gott seinem Volk mit auf den Weg gegeben, mit den Menschen, die an einer stärkeren Behinderung leiden, doch sehr achtsam umzugehen. Ein bisschen behindert, sag ich jetzt mal so salopp, sind wir alle. Also ich bin beispielsweise rot-grün blind. Das behindert mich manchmal ganz ordentlich, wenn ich wieder bei Rot über die Ampel fahre. Nein, das kann ich schon noch unterscheiden. Aber schon damals wird der Blick für die Menschen darauf gelenkt, dass sie Barrieren beseitigen sollen. Die Menschen behindern darin, am gemeinschaftlichen Leben teilzuhaben. Wow. Und wir merken auch, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Leben nach Gottes Maßstab. Heilig sein, heilig werden wie Gott. Das, was uns auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig vorkommt oder gar undenkbar, vollkommen unmöglich, es ist durchaus realistisch und zugleich geerdet. Wir sollen keine seltsamen Heiligen sein, sondern Menschen, wie man so schön sagt, wie du und ich, Mitmenschen, also einfach und schlicht. Gott hat sein Volk ermächtigt, heilig zu sein. Und Christus heiligt uns und lädt uns ein, dem nachzuspüren und dann auch nachzueifern. wie er das gelebt hat. Gottes Geist lässt uns etwas von Gottes Herrschaft, dem Reich Gottes, schon hier auf dieser Erde entdecken und erleben und leben. Die Liebe, Gottes Liebe, ist die Kraft, die die Welt durchwirkt und zum Besseren verändert. Lassen wir doch einfach Christus durch uns hindurch scheinen. Amen.